Studiencheck, Fachdidaktik für die Praxis. Ein Podcast der Clearingstelle Evidenzbasierte Pädagogik, der Qualis, der Qualitäts- und Unterstützungsagentur, das Landesinstitut für Schule in Nordrhein-Westfalen. Wir sind Johanna Gesang, Referentin an der Qualis.
Und Oliver Geister, Lehrer und pädagogischer Mitarbeiter. Und heute ist uns Nicola Brauch von der Ruhr-Universität Bochum per Videokonferenz zugeschaltet, die wir ganz herzlich begrüßen. Frau Brauch war einmal Geschichtslehrerin und ist nun Professorin für Geschichtsdidaktik. Was ist noch erwähnenswert in Bezug auf Ihre Person, Frau Brauch?
Oh, das ist eine gute Frage, dass man nicht auf geradem Wege Professorin für Geschichtsdidaktik wird vielleicht. Ich habe promoviert über ein Thema, kirchengeschichtliches Thema des 16. Jahrhunderts, war dann für 8 Jahre in der Schule und konnte dann über eine Studienratsstelle im Hochschuldienst mich sozusagen weiterqualifizieren.
Ich würde auch gerne einmal zurückgehen in Ihre Zeit als Schülerin. Wie haben Sie denn Ihre eigene Schulzeit und da insbesondere den Geschichtsunterricht erlebt?
Meine Schulzeit muss man erstmal historisieren. Die endete im Sommer 1989. Da habe ich Abitur gemacht. Ich bin in Bad Säckingen an der Schweizer Grenze, Nähe von Basel, im Dreiländereck groß geworden. Und das hat die Schulzeit durchaus geprägt. Es gab viele Aktivitäten zur sogenannten Völkerverständigung, insbesondere mit Frankreich. Der Geschichtsunterricht in den 80er Jahren habe ich halt als sehr innovativ erlebt. Wir haben nämlich sehr viel direkt mit Quellen gearbeitet. Das Lehrbuch hieß damals Der Schmied. Und das war sehr, sehr spannend, auch in der Sek. 1 bereits. Im Leistungskurs in der Oberstufe haben wir dann sehr viel über Glasnost und Perestroika diskutiert, weil das einfach gerade die Zeit auch war. Was ich gelernt habe, das ist das offene, kontroverse Diskutieren auf Augenhöhe. Diese Diskussionen haben einfach diesen Geschichtsunterricht auch geprägt. Das waren so meine prägenden Erfahrungen.
Vielleicht nur einmal ganz kurz, wenn Sie den damaligen Geschichtsunterricht, den Sie erlebt haben, mit dem heutigen Geschichtsunterricht vergleichen, lässt sich das noch vergleichen? Ist es heute sehr viel anders als damals?
Ich glaube nicht, dass es sehr viel anders ist, aber gerade an den zwei Punkten, die ich gerade erwähnt habe, kontroverses Diskutieren auf Augenhöhe und Quellenarbeit, das sind zwei Aspekte, die aus meiner Sicht eher zu kurz kommen inzwischen.
Wir würden ausgehend von Ihrer Erfahrung als Geschichtsschülerin gerne wissen, wie hat sich denn Ihrer Meinung nach die Vermittlung von historischem Wissen in den letzten Jahren verändert und was bedeutet das auch für den heutigen Geschichtsunterricht?
Ja, also ich kann das nur vertiefen, was ich gerade beantwortet habe. Diese Veränderung, dass kontroverse Diskussionen auf dem Rückmarsch sind, ebenso die Quellenarbeit, bedeutet, dass die Verantwortung natürlich ganz stark auf der Lehrkraft liegt. Ich bin ins Referendariat gegangen Anfang der Nullerjahre mit dem Paradigma des forschenden Lernens und die Lehrkraft als Moderatorin und das sehe ich inzwischen wirklich anders. Also die Schülerinnen und Schüler haben ein Recht darauf, einen Lernort zu bekommen, wo sie angstfrei über Geschichte, die sie auch interessiert, ansprechen können, also diese Geschichte ansprechen können, das diskutieren können und auch Kontextwissen zu erfahren und auch einzuüben. Und dabei auch den zweiten Punkt, eben die Quellenorientierung nicht aus dem Blick zu verlieren, weil unsere Diskussionen sonst nicht fachlich sind und damit irrational werden. Und Geschichte wird im politischen Raum immer, aber aus meiner Perspektive in diesen Zeiten besonders stark instrumentalisiert. Es geschieht wenig quellenbasiert. Insofern halte ich es für wichtig, einfach, dass diese Punkte der Diskussion, das kostet Zeit, das ist ja das Argument, was Geschichtslehrkräfte immer wieder auch zu Recht natürlich anführen. Das ist genau dasselbe mit den Quellen, auch die Quellenarbeit, die intensive kostet Zeit. Aber ich glaube, dass sich das im Sinne eines Beitrages zur Demokratiebildung wirklich auch lohnen könnte.
Gibt es Ihrer Meinung nach denn Methoden oder Zugänge, die besonders wirksam sind, um die Schülerinnen und Schüler für das Fach Geschichte besonders zu begeistern?
Die Frage nach der Wirksamkeit, das ist eine Steilvorlage. Es gibt so wenig empirische Geschichtsunterrichtsforschung. Das bräuchten wir viel mehr. Das heißt, wir sprechen da überwiegend über erfahrungsbasierte Evidenz, aber nicht über Forschungsergebnisse. Also ganz so schmal ist es jetzt nicht. Ich möchte es jetzt auch nicht zu negativ zeichnen. Wir haben etliche empirische Befunde in der SWK-Erklärung zur historischen und politischen Bildung 2024 zusammengetragen. Da kann ich darauf hinweisen. Hier möchte ich gern zwei Methoden und Zugänge aufgreifen. Das ist einmal sind das die Planspiele und das andere ist die Classroom Discussion. Den Planspielen machen wir gerade gute Erfahrungen in unserem Workshop zur Antisemitismusprävention in der Professionalisierung künftiger Lehrkräfte. Und es ist in der Geschichtsdidaktik wirklich ein neues, heißes Thema. Gezielt Planspiele und nicht Rollenspiele, also mit der Distanz, die dazu auch gehört. Und wir hatten eine sehr schöne kleine Tagung in Frankfurt zur Thematik Planspiele. Da wird es auch ein Band dazu geben. Das halte ich für ein sehr vielversprechendes Herangehen, weil wir da die Wirklichkeit ins Klassenzimmer holen und trotzdem eine gewisse Distanz eben beibehalten können. In der Politikdidaktik, gerade bei der Kollegin Monika Oberle aus Frankfurt, gibt es dazu schon etwas mehr auch ermutigende empirische Forschung. Classroom Discussion ist ein Begriff aus der englischsprachigen Geschichtsdidaktik, vor allem auch aus den sozialwissenschaftlichen Fächern. Und das ist tatsächlich beforscht, dass aktuelle heiße historische Themen durch Classroom Discussion aufgegriffen werden können und mit gezielten pädagogischen, didaktischen Maßnahmen aus der heißen emotionalen Phase rationalisiert und dann auch zugunsten fachlichen Lernens gewendet werden können. Und es ist belegt, dass Classroom Discussion dazu führt, dass SchülerInnen sich stärker engagieren für Demokratie, dass sie sprachgewandter sind und auch, dass das fachliche Lernen nachhaltiger ist. Das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die Lehrkräfte aus den entscheidenden Fächern wenden das ungerne an, aus den vorhin genannten Gründen, weil man zu Recht auch eine gewisse Angst oder einen Respekt davor hat, dass die Emotionen einfach hochkochen und man nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Also da, das ist ein wichtiger Zugang, bei dem wir lernen, dass Emotionen auch im Geschichtsunterricht eine wichtige Rolle spielen. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns hier an der Ruhr-Uni in der Geschichtsdidaktik aktuell ganz gezielt beschäftigen. Und ich habe dazu auch herangezogen den europäischen Referenzrahmen Kompetenzen für demokratische Kultur und Vielfalt, der gezielt Werte, Haltungen, Fähigkeiten und Kenntnisse zusammenbindet. Und da gehören die Emotionen und die Empathie integral dazu. Also ist ein bisschen ungewohnt, so für den Hardcore-Fachwissenschaftler, aber wenn man sich mal selbst befragt, natürlich sind Emotionen im Spiel, im Fach Geschichte, aber wir lenken das wenig, wir machen daraus didaktisch im Moment noch nicht besonders viel und ich glaube, das könnte ein wichtiges Forschungsfeld auch für die Zukunft sein.
Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wie sieht das denn aus mit dem Einsatz digitaler Medien im Geschichtsunterricht? Welche Rolle spielen die denn bei der Vermittlung von Geschichte?
Also jetzt kann man natürlich global sagen, eine sehr große Rolle. Aber ganz ehrlich, das ist nicht mein Schwerpunktthema. Hier der Kollege Christian Bundenberg bei uns in Bochum, der macht das wirklich als Fokus. Und wir haben hier auch ein Digital Classroom Lab, wo wir genau solche Dinge ausprobieren. Ich kann jetzt nur aus meinem Feld sagen, dass wir im Bereich der antisemitismuskritischen Bildung durchaus Forschung haben, die zeigt, dass Schüler bereits in der Grundschule mit historischen Narrativen aus den sozialen Medien konfrontiert sind, zum Thema NS, zum Thema Judenfeindschaft und so weiter und sich schon in der Grundschule Geschichtsbilder entwickeln zur Thematik, auf die wir dann in den weiterführenden Schularten natürlich stoßen, mit denen wir aber eigentlich nichts machen. Das hatten wir auch bei der SWK-Erklärung deutlich mit reingeschrieben, dass wir nicht bis Klasse 9 warten können mit dem Thema NS, weil da haben sich die Geschichtsbilder und Stereotype verfestigt, sondern wir müssen diesen chronologischen Durchgang zumindest ab und an aufbrechen, um das, was die Schüler wirklich umtreibt, und was wir bei Ihnen einfach auch als Geschichtsbilder vorfinden, damit zu arbeiten, und zwar möglichst sehr, sehr früh, weil da kann man mit den Schülern drüber reden. Das sind keine kleinen Antisemiten, sondern sie reproduzieren das, merken, macht Spaß, das auszuprobieren, man provoziert damit, aber es ist ihnen überhaupt nicht bewusst, was sie damit anrichten und in welche Tradition sie sich damit begeben. Und das ist ihnen aber sofort klar, wenn man mit ihnen darüber spricht. Also das zum Stichwort soziale Medien. Ansonsten sind natürlich digitale Schulbücher eingeführt. Das ist vollkommen klar. Die eröffnen tolle Möglichkeiten, auf Hyperlinks zu gehen, um zum Beispiel zu erfahren, von wann bis wann hat dieser Ludwig der 14. eigentlich gelebt, wer war der Kerl eigentlich und so weiter. Aber wir müssen eben bei aller Euphorie ein bisschen aufpassen, weil wir wissen aus der Lernpsychologie, dass diese Informationsfülle total überfordernd ist und dadurch kein historisches Lernen erfolgen kann. Das heißt, die Lehrkraft muss dafür sorgen, dass exemplarisch gelernt wird, die Materialflut eingedämmt wird. Das ist schon auf Geschichtsbuchbasis zu viel, zu viel. Und wie gesagt, diese Zeitfenster, von denen ich vorhin gesprochen habe, zum Wiederholen, zum Üben, für die Kommunikation mit und zwischen den Schülern, dass dafür Zeit ist. Und da können natürlich digitale Medien eine Unterstützung sein. Sie sind aber jetzt nicht ausschlaggebend, würde ich mal sagen. Also ob ich diese Zeitfenster zur Kommunikation schaffe und ich mich dann online unterhalte oder von Mensch zu Mensch, was ich für die Demokratie ehrlich gesagt für eine sehr gute Idee halte, sich einfach auch wieder zurückzubesinnen auf die von Mensch zu Mensch Kommunikation. Also das ist gleichermaßen Herausforderung und aber natürlich auch eine sehr, sehr große Unterstützung. So würde ich das mal einschätzen.
Was braucht denn ein guter Geschichtsunterricht, damit er nicht nur reines Faktenwissen vermittelt, sondern auch zum Verstehen von Vergangenheit beiträgt?
Ja, das ist ja die alte Gretchenfrage für den Geschichtsunterricht. Und es gibt auch dazu ein bisschen Forschung. Das ist die sogenannte Relevance of History Forschung. Das heißt, man fragt Schüler, wie wichtig ist dir Geschichte? Wie relevant ist das für dein Leben? Und da zeigt sich, dass je expliziter der Gegenwarts- und Lebensweltbezug ist, desto mehr prägen sich solche Überzeugungen der Relevanz von Geschichte tatsächlich aus. Dazu hat vor allem auch mein ehemaliger Doktorand, jetzt Professor an der Uni Braunschweig, Georg-Eckert-Institut Marcel Mierwald, geforscht und die niederländische Geschichtsdidaktik ist da auch federführend. Das heißt, ich denke, dass die Transparenz, warum Geschichte eigentlich gelernt wird in der Schule, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Bei uns in der Geschichtstheorie ist dafür das Stichwort das historische Orientierungswissen für Gegenwart und Zukunft. Und also wir müssen an den Fragestellungen anknüpfen, die ganz klar an gesellschaftlich relevanten Themen der Gegenwart orientiert sind. Und das Gute ist, dass der Kernlehrplan in NRW für die Sek 1 aus 2019 dafür wirklich alle Freiheit gibt. Das heißt, wir können das eigentlich machen, aber es passiert viel zu selten, aus den oben schon so ein bisschen angekündigten Gründen. Das heißt, wir beobachten weiterhin eher eine Stofforientierung in im Geschichtsunterricht und weniger jetzt diese Orientierung an realen Krisen der Gegenwart und im Aufgreifen und Abarbeiten daran. Zweiter Punkt zum Verstehen von Vergangenheit ist meiner Ansicht nach die Fachlichkeit, also die klare Orientierung an der Geschichtswissenschaft. Das führt mich wieder zurück zu den Quellen der historisch-kritischen Methode, der Kontextualisierung und dann aber auch einer klaren Beziehung auf dieses historische Wissen für die Gegenwartsdiskussionen. Wir erleben es häufig in den Schulbüchern, dass ganz viel über die Vergangenheit gearbeitet wird und dann kommt so, ach ja, jetzt müssen wir noch einen Gegenwartsbezug herstellen und dann kommt ein Beurteile, Bewerte, ohne dass explizit auf dieses Wissen, woran man sich gerade 40 Minuten abgearbeitet hat, zurückgegriffen wird. Und ich glaube, das wäre das zum Verstehen von Vergangenheit wesentlich, dass wir diese Klammer zwischen den Zeitebenen, dass wir die dafür wirklich Zeit einräumen, und das den Schülern transparent machen, dass das miteinander zusammenhängt.
Ganz gut daran anknüpfend würde ich gerne nochmal auf die Urteilskompetenz von Schülerinnen und Schülern gucken. Wie lässt sich die Urteilskompetenz denn bestenfalls fördern?
Auch hier, es gibt viel zu wenig empirische Forschung dazu, was ist wirkungsvoll. Wir waren nach dem Historikertag 2018 in Münster, wozu es dort eine Sektion zur Urteilskompetenz gab, so unzufrieden im Kollegenkreis, dass wir einen Arbeitskreis an der Ruhr-Uni eingesetzt haben mit Fachleitern und Geschichtsdidaktikern rund um den Kollegen Dr. Frank Hoffmann, ein bewährter Fachleiter inzwischen im Ruhestand, der dazu sich schon sehr viele Gedanken gemacht hatte, das aber noch nicht publiziert hatte. Und wir haben dann an diesem Modell, was er entwickelt hat, weitergearbeitet. Und das wurde jetzt 2025 bei Wochenschau zum Thema Urteilskompetenz eben veröffentlicht. Das ist ein Planungsmodell, was wir FOCO nennen, also die Förderung, das ist das F, was da im Akronym vor allem steht, der Urteilskompetenz. Dieses Planungsmodell, was Frank Hoffmann da im Kontext des Arbeitskreises publiziert hat, ist aus meiner Sicht deshalb stimmig, weil hier nicht nach den Gegenwartsbezügen für die Vergangenheit gesucht wird, sondern dass wir die Vergangenheitsbezüge für die Gegenwart suchen. Ja, also wir setzen ganz klar in der Gegenwart an und fragen dann in die Vergangenheit zurück. Und dann wird eben in diesem Planungsmodell der Prozess des historischen Denkens bis hin zur Sach- und zur Urteilskompetenz durchbuchstabiert. Und durchbuchstabiert meint auf der Ebene von Arbeitsaufträgen operationalisiert. Bis hin dann zum Werturteil, aber darüber hinaus mit einem Zeitfenster für die Reflexion. Wie bin ich eigentlich zu diesem Wissen gekommen? Was hat mein Sachurteil beeinflusst? Dann viel Zeit für den Austausch mit den anderen Schülerinnen und Schülern. Wie sehen deine Sachurteile aus? Wie sehen deine Werturteile aus? Welche sind deine Argumente? Das führt dann wieder zurück zum historischen Material, um das eben evidenzbasiert in die Diskussion mit einzubringen. Also insofern, ich halte das wirklich für einen interessanten Zugang, den wir da entwickelt haben. Ist etwas gewöhnungsbedürftig, weil man dann merkt, wie viel Arbeitsaufträge man braucht, um auch nur drei Quellen wirklich historisch kritisch zu durchdringen und dann in die Sach- und die Werturteilsbildung zu überführen und das dann nochmal selbstreflexiv, aber auch in der Klasse zu kommunizieren. Das ist natürlich ein großer Zeitaufwand und es führt auch nochmal zurück zum Thema Reduktion. Und da müssen wir auch noch viel dazu lernen. Das muss ich auch ehrlich sagen.
Das klang jetzt gerade auch schon an. Sie befassen sich unter anderem in Ihrer Forschung mit der Aufgabenkultur im Geschichtsunterricht. Ich würde als erstes gerne einmal von Ihnen wissen, welche Aufgaben sind damit gemeint? Sind das jetzt vor allem die Aufgaben, die im Schulbuch stehen?
Also die lassen sich natürlich am leichtesten beforschen, weil die sind einfach manifest. Und das ist auch jetzt unabhängig davon, ob das Unterrichtsmaterial online ist oder eben ganz klassisch analog. Das heißt, ja, damit befasse ich mich mit den Aufgaben, die im Schulbuch stehen. Aber in der Lehrerbildung, geht das natürlich darüber hinaus und da wird es eher funktional verwendet, dieses Tool, dass ich Aufgabenstellungen, und ich unterscheide da zwischen Leitfragen und Arbeitsaufträgen, dass ich die analysieren kann, um dann zu gucken, was mache ich damit oder brauche ich nicht eigentlich selbstentwickelte Leitfragen und Arbeitsaufträge. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Entwicklung von Lernaufgaben und Arbeitsaufträgen ganz klar in der Verantwortung der Lehrkräfte. Die Geschichtsschulbücher bieten Anregungen. Ich will das gar nicht jetzt schlecht reden. Das heißt, dieser Anregungscharakter der Arbeitsaufträge, der ist den Herausgebern be bewusst. Das stellt uns aber vor Herausforderungen jetzt für den Prozess des historischen Lernens. Das heißt, man hat jetzt eigentlich genug Theorie an der Hand, um zu sagen, wie müssten Arbeitsaufträge aussehen. Da nochmal Verweis nicht nur jetzt auf das Buch von Frank Hoffmann, sondern auch auf die Forschungen von Christoph Bramann, der das systematisch in einem österreichischen Schulbuchprojekt in seiner Dissertation untersucht hat, dass die Kompetenzorientierung sich in der Arbeitsauftragskultur in den Geschichtslehrwerken im deutschsprachigen Raum nicht abbildet. Das heißt, da muss auf jeden Fall die Lehrkraft ja, nochmal nacharbeiten, um dann diesen Weg von der Leitfrage bis zum Werturteil wirklich zu operationalisieren.
Das ist genau das Interessante und vielleicht auch das Herausfordernde für Geschichtslehrkräfte, denn Aufgaben sollen ja generell zu Lernhandlungen herausfordern. Was sollte bei einer gelungenen Aufgabenstellung denn aus Ihrer Sicht alles berücksichtigt werden? Ein paar Dinge hatten Sie, glaube ich, schon genannt gerade.
Ja, also es geht vor allem darum, dass die Arbeitsaufträge durchgängig im Rückbezug halten zur Leitfrage, dass sie das Material wirklich einzeln auswerten und nicht kumulativ arbeite heraus, was in Q3 bis Q5 steht. Ja, das ist keine historisch-kritische Methodenkompetenzförderung. Und dass man nach der Analyse des Materials dann wieder in die historische Analyse geht, sprich in die Kontextualisierung des Materials und aus diesen Ergebnissen dann sukzessive die Argumentation für die Beantwortung der Leitfrage generiert. Und wichtig ist, dass man hierbei wirklich auch auf die Akteure in der Geschichte achtet, dass man die nicht hinter den Strukturen verschwinden lässt. Das heißt, in den Arbeitsaufträgen auch die Akteure gezielt ansteuert, auch die Verfasser der Quellen beispielsweise, die Akteure in den Quellen, dass man die Kausalitäten explizit macht und ansteuert, auch dass der Zeitverlauf transparent ist, dass mir immer klar ist, wo bin ich jetzt gerade eigentlich auf dem Zeitstrahl. Und dass auch klar ist, wo die Geschichte eigentlich gerade spielt. Also sowas wie die Stadt im Mittelalter, da bin ich weder zeitlich noch räumlich orientiert. Das können Arbeitsaufträge aber dann transparent machen.
Das stimmt. Also Aufgaben führen ja in gewisser Weise die Schülerinnen und Schüler dann auch in ihrem Denken. Können sie denn auch fair führen? Also ich meine das jetzt in ideologischer Absicht. Die Gefahr besteht doch auch.
Ja, das ist natürlich eine Suggestivfrage so ein bisschen. Natürlich können Sie das. Also weil Geschichte wird ja auch in autoritären Staatsformen unterrichtet und nicht nur in der Demokratie. Und wir erleben das ja aktuell. In Russland gibt es neue staatlich geführte Schulbuchausgaben. Und ja, also die Antwort ist ja, natürlich können Schulbücher verführen. Und jetzt klingt das vielleicht so ein bisschen pessimistisch. Ist es auch ein Stück weit, auch in der Demokratie kann Geschichte ideologisieren. Und zwar gar nicht unbedingt mit Absicht. Also wo wir das wirklich sehen können, das ist, weil es einfach gut erforscht ist, ist das Thema NS in den Geschichtsschulbüchern. Hat gerade das Georg-Eckert-Institut auch im Auftrag des Landes NRW auch jüngere Studien vorgelegt. Und was sich aber seit etwa wirklich 30 Jahren reproduziert in diesen Studien ist, dass beim Thema NS überwiegend Quellen offizieller Art verwendet werden. Ich mache es mal am Beispiel von Hitlers Mein Kampf fest. Das wird nach wie vor als eine der dominanten Quellen verwendet, mit Arbeitsaufträgen überwiegend aus den Anforderungsbereichen 1 und 2. Das heißt, die Schüler werden aufgefordert, Inhalte zusammenzufassen und dann passiert nichts mehr. Das heißt, die Schüler fassen die Inhalte dieser Quellenauszüge aus Mein Kampf zusammen, erhalten so Einblick in die entsprechende Ideologie und werden, wenn die Lehrkraft nicht aufpasst, aber nicht dazu angehalten, das in ein Werturteil zu überführen. Und das kann, und das tut es, glaube ich, auch, wirklich ihre Stereotype verfestigen, anstatt gegen sie anzugehen. Weil, und das habe ich auch herausgefunden bei einer meiner Studien zur Frage, wie stark fördern Kapitel zum NS die Sach- und Werturteilsbildung, und da finden Sie beide Operatoren vergleichsweise selten, was eigentlich kontraintuitiv ist, weil wir ja immer gerne aus der Geschichte auch ein bisschen was lernen möchten.
Ich fand diesen Aspekt sehr interessant, dass dann aus Hitlers Mein Kampf, aus der Analyse nichts folgt. Sehen Sie denn umgekehrt eventuell aber trotzdem auch eine Gefahr, dass man durch Aufgaben, die man suggestiv stellt, vielleicht unzulässig moralisiert?
Also ich denke, dass Lehrkräfte, denen ihr Auftrag zur Förderung der demokratischen Kultur auch im Geschichtsunterricht klar ist, sowas nicht passiert. Was man schon bei den Geschichtsschulbuch-Narrativen feststellen kann, dass die sich kaum verändern. Aus Sorge, dass man irgendwas falsch macht, glaube ich. Also beispielsweise das Thema Französische Revolution. Da ist ein vorherrschendes Narrativ, was sich bis auf die Geschichtsschreibung nach 1789, 1815 über die Französische Revolution etabliert hat, nach wie vor zurückführen lässt. Und aus einer bestimmten Perspektive natürlich derjenigen, ja, die Französische Revolution steht für die Durchsetzung der Bürger- und Menschenrechte, und das ist in einem demokratiebezogenen Raum natürlich auch ein verständlicher Schwerpunkt. Aber es ist ein klares Narrativ, was natürlich zugunsten der Revolutionäre spricht. Also es wird dann schon kritisch eingeordnet, ja, die Terreur, da gab es dann viele Tote. Aber die Multiperspektivität im Sinne, dass auch die Perspektive des Adels, des Klerus nochmal klar gemacht wird, das hat man eigentlich wenig. Ich will gar nicht sagen, dass ich dafür wäre, das zu tun. Aber fällt doch auf, dass da eine klare Parteinahme seitens der Narrative in den Verfassertexten und auch in der Quellenauswahl und auch in der Stoßrichtung der Arbeitsaufträge natürlich vorliegt. Also wie gesagt, ich denke, man kann das so machen, aber ich glaube, dass kompetente Lehrkräfte darauf auch aufmerksam machen. Also den Schülern zum Beispiel immer mal wieder die Frage stellen, welche Perspektive fehlt hier eigentlich? Was können wir eigentlich ehrlicherweise gar nicht multiperspektivisch beantworten, weil die Perspektive hier uns gar nicht angeboten wird.
In jedem Fall spielt die Lehrkraft da eine sehr wichtige Rolle, wie Sie herausstellen. Welche Kompetenzen braucht denn eine Lehrkraft aus Ihrer Sicht, um selbst sinnstiftende Aufgaben zu formulieren oder halt eben, wie Sie sagen, vorhandene Aufgabenstellungen kritisch zu prüfen und gegebenenfalls dann auch zu diskutieren oder auch zu verändern?
Im Prinzip gehören da drei Wissensbestände dazu aus meiner Sicht. Das eine ist die Geschichtstheorie, das narrative Paradigma, das uns ermöglicht zu verstehen, Geschichte ist in Narrationen verpackt mit bestimmten Perspektiven. Das heißt nicht, dass es auch Faktenwissen. Natürlich auch gibt es dieses Faktenwissen in diesen Narrationen, aber das Faktenwissen ist in Narrativen verpackt und ist deshalb perspektivisch. Also ich glaube, das muss man erstmal sich klar machen. Dann unbedingt die geschichtswissenschaftliche Kompetenz, der Wille zum Lifelong Learning, also dass die gesellschaftlichen Relevanzen, die verändern sich einfach und führen zu unterschiedlichen Themen, weil sich die Relevanzen einfach verändern. Das gehört auch mit dazu. Und auch ein bisschen Lernpsychologie, also dass ich weiß, ich muss eher reduzieren und Zeiträume anbieten, um ins Gespräch zu kommen und die Geschichtsbilder der Schüler überhaupt wahrzunehmen und mit denen auch zu arbeiten. Und das ist vielleicht der letzte Punkt. Ich brauche wirklich die Anpassungsfähigkeit immer wieder an die je real existierende Lerngruppe. Das wissen aber die kompetenten Kollegen natürlich, dass ich mit der 5a vielleicht nicht dasselbe machen kann wie mit der 5b.
Wir kommen jetzt zu unserer kleinen Rubrik, dem Dreisatz. Das heißt, wir lesen Ihnen jetzt gleich insgesamt drei Satzanfänge vor und bitten Sie, diese so zu ergänzen, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen können und auch Ihre Einstellung zum Geschichtsunterricht. Sind Sie bereit?
Ja.
Eine berühmte historische Persönlichkeit, die ich gerne kennengelernt hätte, ist.
Ein in den Zeiten der Französischen Revolution aufwachsendes Mädchen mit 14 Jahren. Die ist nicht berühmt und gerade deshalb finde ich sie interessant.
Dass der Geschichtsunterricht in Nordrhein-Westfalen überwiegend chronologisch angelegt ist, finde ich.
Überdenkenswert aus den vorhin genannten Gründen. Ich weiß, dass sowohl vom Verband der Geschichtslehrer als auch vom Verband der Historiker an dieser Chronologie auch aktuell festgehalten wird. Das haben wir auch im Zuge der SWK-Empfehlungen nochmal nachgefragt. Ich denke aber, dass wir die Lehrkräfte so befähigen können, das immer mal wieder auch aufzubrechen. Und dazu gibt der Lehrplan sogar auch den Auftrag, weil er in seinem Vorwort dazu verpflichtet, die Bedürfnisse der real existierenden Schülerinnen vor Ort auch aufzugreifen im Geschichtsunterricht und die Querschnittsaufgaben der historischen und politischen, auch der Demokratiebildung, auch im Fach Geschichte zu berücksichtigen. Und damit sind, denke ich, Unterbrechungen dieses chronologischen Durchganges auf jeden Fall möglich. Ich glaube, einen radikalen Umbau kann man nicht machen. Das ist den Kollegen nicht zuzumuten. Aber ich glaube, man bräuchte wirklich eine Taskforce, um mal zu überlegen, wie man das anders möglicherweise auch lernpsychologisch sinnvoller anordnen könnte.
Die Aussage, die Geschichte zeigt, dass die Menschen grundsätzlich nichts aus der Geschichte lernen.
Würde ich so nicht unterschreiben. Es gibt besorgniserregende Tendenzen, die in diese Richtung weisen. Das habe ich erst gestern, als ich mich nochmal in einem Buch von Ulrich Herbert, dem Freiburger Zeithistoriker, in der Überblicksdarstellung Das Dritte Reich gelesen habe, wie es zum Untergang der Weimarer Republik kam und da in den Anfang der 30er Jahren doch beängstigende Parallelen zu unserer heutigen Zeit leider feststelle, überhaupt in dieser auch europäisch, in dieser Zwischenkriegszeit. Ich erlebe aber kleine ermutigende Zeichen auch bei meinen Studierenden beispielsweise. Ich habe viele Studierenden mit Zuwanderungsgeschichte und die tatsächlich selbstreflexiv mir berichten, dass sie mit ganz anderen Erzählungen in ihren Herkunftsländern oder auch in ihrem kulturellen Umfeld groß geworden sind, konfrontiert wurden. Und es aber gerade auch in einem guten Geschichtsunterricht möglich war, dass sie diese Bilder hinterfragt haben Und jetzt damit sehr, sehr reflektiert umgehen können und dann auch natürlich andere Heranwachsende, die das ähnlich erfahren, mit denen ganz anders sprechen können als jetzt Lehrkräfte, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Und das finde ich eigentlich sehr ermutigend bei allen beängstigenden Tendenzen, die das möglicherweise bestätigen, was Sie gesagt haben.
Was zählt für Sie aktuell zu den brennenden Fragen im Hinblick auf den Geschichtsunterricht?
Das ist tatsächlich dieses Thema Emotion. Wie gehen wir damit fachlich und pädagogisch um? Also wir fahren im Moment eher so einen Vermeidungskurs, in dem wir die heißen Themen, zum Beispiel Stichwort Nahost, gar nicht ansprechen. Und wie wir die demokratiebezogenen Werte, Haltungen und Fähigkeiten im Geschichtsunterricht wirklich fachspezifisch fördern können. Also dass wir das gezielt mit reinnehmen, damit Geschichte mehr und deutlicher als bislang auch nach außen sichtbar wird als ein Fach, was einen wertvollen Beitrag zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Demokratie in Deutschland beiträgt, weil die Schülerinnen und Schüler davon in einer Weise profitieren, dass wir sie mit 16 auch guten Gewissens an die Wahlurne entlassen können. Das ist ein frühes Alter, die Schüler sind aber interessiert daran, die machen das gerne. Aber wir bereiten sie gerade auch im Geschichtsunterricht bislang wenig gezielt darauf vor. Und ich glaube, da liegt eine große Herausforderung, die wir möglichst rasch angehen sollten. Und wie gesagt, ich finde wirklich der Referenzrahmen des Europarates für Kompetenzen, demokratische Kultur und Vielfalt, da haben die Experten über lange Jahre sehr wertvolle Arbeit geleistet. Und das ist ein, glaube ich, ein hilfreiches Tool dabei.
Wagen Sie doch mal bitte ähnlich wie der Historiker Yuval Noah Harari, ausgehend von der Vergangenheit und Gegenwart, einen Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie die künftigen Herausforderungen im Hinblick auf das Fach Geschichte? Also sagen wir mal, oder anders gefragt, wie wird sich der oder wie könnte sich der Geschichtsunterricht in den kommenden 10 Jahren weiterentwickeln?
Positiv gewendet könnte sich der Geschichtsunterricht dahin entwickeln, dass er diese Gegenwartsfragen, von denen ich gesprochen habe, wirklich aktiv aufgreift, und dass das auch noch viel stärker als bislang unterstützt wird von den Fachschaften, in den Schulen vor Ort, aber auch von den Schulleitungen. Sorge bereitet mir, dass im Fach Gesellschaftslehre das Fach nahezu unterzugehen droht und das zu wirklichen Defiziten im historischen Wissen und auch Orientieren folgt. Das erzählen mir Studierende hier im Fach Geschichte. Wir bilden ja Lehramt, Gymnasium aus. Und Studierende, die den Gesellschaftsunterricht besucht haben, die berichten, dass sie wenig über Geschichte gelernt haben und reflektieren das sehr klar, dass ihnen da was fehlt und dass sie, was sie jetzt im Geschichtsstudium praktisch versuchen aufzuholen. Also wo sehe ich den Geschichtsunterricht in den nächsten 10 Jahren? Das ist auch eine politische Frage. Also wie ist die Stundentafel organisiert? Und wenn es uns gelingt, deutlich zu machen, dass wir ab Klasse 5 einen wichtigen Beitrag leisten, für die Schülerinnen und Schüler, sich wirklich als wertvolle Mitglieder der demokratischen Gesellschaft in Deutschland zu entwickeln, dann haben wir da auch noch mal eine andere Plausibilität, denke ich.
Was ist für Sie abschließend in 2 oder 3 Schlagworten guter Geschichtsunterricht?
Das sind natürlich immer die ganz schwierigen Fragen, wie wählt man da aus? Aus meiner Sicht explizit demokratieorientiert, fachwissenschaftlich solide und letzter Punkt, geschichtsbewusst empathisch.
Wir haben erfahren, was heute zu einem guten Geschichtsunterricht gehört. Gemeinsam mit Frau Brauch haben wir auf die Entwicklung des Fachs Geschichte geblickt und diskutiert, vor welchen besonderen Herausforderungen das Fach Geschichte heute steht. Ganz lieben Dank, Frau Brauch, für das interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank auch für Ihre anregenden Fragen und die nette Atmosphäre.
Weiterführende Hinweise ausgehend von unserem Gespräch finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns wie immer über Anregungen und Kritik. Mailen Sie bitte an transfer@qua-lis.nrw.de.
Und hören Sie gern auch in unseren zweiten Podcast Studiencheck Schulforschung auf den Punkt herein. Da stellen wir aktuelle empirische Studien vor und diskutieren sie mit den Forschenden selbst. Es verabschieden sich Johanna Gesang
und Oliver Geister.
Auf Wiederhören.